Du hörst Folge 150. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um Brustkrebs zum Beispiel vorzusorgen. Oder lass uns heute einfach mal dieses große Damoklesschwert Brustkrebs ein bisschen näher anschauen. Hi! Herzlich willkommen. Es ist Oktober und ich glaube, es ist ziemlich schwer, das Motto des Oktobers nicht mitzubekommen. Es ist Breast Cancer Awareness Month, oder? Schön im Deutschen, Brustkrebs-Aufmerksamkeitsmonat. Also irgendwie finde ich es auf Englisch ein bisschen catchier, aber für alle, die sich mit Englisch ein bisschen schwer tun, es ist einfach der Monat, der Oktober, wo sehr viel über Brustkrebs gesprochen wird, um die Aufmerksamkeit für diese schwere Erkrankung wieder in unser Gedächtnis zu rufen. Und das geht dann auch hier am Podcast nicht vorbei, sodass ich mir gedacht habe, wir wollen auf jeden Fall hier sprechen über Brustkrebs, über überhaupt die Ursachen für Brustkrebs. Denn das Erschreckende ist tatsächlich, dass also wirklich jede 8. bis 10. Frau in den westlichen Industrieländern irgendwann im Lauf ihres Lebens Brustkrebs bekommt. Das ist so ungefähr der Durchschnitt. Ich finde, das ist eine Menge. Wenn ich mich mal so umgucke und mal so durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann sind das schon einige Frauen. Und ich kenne zum Beispiel bei mir in der Familie eine Frau, meine Tante, die Brustkrebs hatte, in der Familie meines Mannes hatte die Oma Brustkrebs. Also ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass du als Zuhörerin auch die ein oder andere Bekannte, vielleicht sogar Familienmitglied, Tante, Onkel, nee, Onkel natürlich nicht, sondern eher Mutter, Schwester oder eben wirklich im Freundeskreis, im Kollegenkreis jemanden kennst, eine Frau kennst, die tatsächlich auch Brustkrebs hat oder hatte. Naja, und so ganz ungewöhnlich, also es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Männer können auch Brustkrebs bekommen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit also wirklich mini, mini klein. Also ist das mit dem Onkel immer noch ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht ganz verkehrt. Tja, darüber wollen wir also heute sprechen. Und das ist vielleicht ein ziemlicher Schnitt, wenn du dir die letzten Folgen so angehört hast, wo wir über die Nebennierenerschöpfung gesprochen haben, wo ich dir über den müden Vogel, der mich wirklich konnte, erzählt habe, wo ich versucht habe, mehr über diese Müdigkeit, bleierne Erschöpfung etc. dir zu erzählen. Darüber werden wir auch wieder sprechen, aber jetzt mit einfach auch dem Fokus im Oktober auf dieses große Thema wirst du wahrscheinlich einfach einverstanden sein. Das hoffe ich jetzt dringend, dass du mitgehst und wir dieses Thema mal genauer angucken. Und ich habe mir so ein paar Themenblöcke überlegt. Das möchte ich dir kurz mal so ein bisschen erzählen, damit du weißt, was dich erwartet im Monat Oktober. Wir werden also heute in der Folge über Brustkrebs sprechen. Was sind Faktoren, die tatsächlich das Mama-CA, das ist das schulmedizinische Fachwort dafür, CA für Karzinom, und Mama ist ja das Fachwort für die Brust. Darüber wollen wir sprechen. Und natürlich möchte ich dir auch ein bisschen erzählen, was sind dann für Beschwerden zu erwarten? Gibt's vielleicht auch andere Möglichkeiten, dass es nicht gleich Brustkrebs ist? Denn ich will hier ja auch niemandem Angst machen, sondern einfach nur ein bisschen die Augen öffnen, dass wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wachsamer sind, frühzeitig das Problem erkennen, um dann eben auch frühzeitig was zu tun. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu tun in der Folge. In der nächsten Folge wollen wir dann mal genauer gucken auf die Östrogene und den Einfluss, den die haben auf tatsächlich Brustkrebs. Auch da will ich dir keine Angst machen, aber es ist ziemlich spannend, was da in den letzten Jahren an Erkenntnissen rausgekommen ist. Da geht es viel um die Östrogenmetaboliten, wo wir darüber sprechen werden, dass das eben auch ein enges Gleichgewicht braucht, sodass eben Brustkrebs zum Beispiel auch verhindert wird von unserem Körper, wenn entsprechende Stoffe eben produziert werden. In der darauffolgenden Folge, in der Folge 152, möchte ich dann tatsächlich auch nochmal genauer mit dir sprechen über genetische Polymorphismen. Schwieriges Wort, musst du dir auch nicht merken. Prinzipiell geht es aber darum, dass wenn wir eben in unserem Körper Enzyme haben, die nicht so aktiv sind oder überaktiv sind, dass das zu Problemen führen kann. Nicht nur jetzt in Bezug auf Brustkrebs, sondern das hat dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf andere Stoffwechselvorgänge, wie gut zum Beispiel die Leber auch Stresshormone verarbeitet etc. Also du siehst schon, wir gehen zwar den Weg in Richtung Brustkrebs, aber wir haben natürlich immer das Ganze, den ganzen Körper mit im Auge und wollen das natürlich auch nicht verlieren, so dass ich dich da gerne einfach mitnehmen möchte auf, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Wegen, die noch ziemlich neu auch in der Schulmedizin sind, wo man sich erst seit einigen Jahren beschäftigt und das eben leider auch noch nicht in jeder Fachpraxis angekommen ist. So sieht's erstmal aus. Folge 4 behalte ich mir noch ein bisschen bei. Guck mal, wie vielleicht auch dein Feedback ist, deine Response darauf, was du vielleicht auch noch jetzt dann in diesem Monat Oktober vielleicht noch gerne hören möchtest, wenn es um das Thema Brustkrebs geht. Aber natürlich wollen wir auch noch eine Folge machen mit Dingen, wie kann ich zum Beispiel auch noch naturheilkundlich alternativ vielleicht eine schulmedizinische Therapie unterstützen. Ich sage ganz bewusst hier unterstützen, denn du weißt, ich bin jetzt Medizinstudentin und komme ja auch aus der klassischen Schulmedizin und habe aber jetzt viele Jahre ja schon wirklich auch Erfahrung als Heilpraktikerin, bin seit mehr als jetzt 16 Jahren wirklich erfahrene Heilpraktikerin, also nichts kommt mir auf die Naturheilkunde, aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, die Schulmedizin hier nicht komplett zu verwerfen und da ist ganz viel auch passiert, in der Therapiemöglichkeit. Also Chemotherapeutika sind nicht mehr das, was sie noch vor 20 Jahren waren, als ich eben noch im Studium war, wo es natürlich einfach nur bestimmte Chemotherapeutika gab, die für den Körper natürlich immer noch Gift sind und damals natürlich auch waren, aber wo einfach die Therapie sehr, sehr anstrengend und sehr belastend natürlich auch war. Und das ist natürlich eine Chemotherapie heute auch noch, aber die Behandlungsmöglichkeiten, die individuellen Anwendungsmöglichkeiten sind so groß geworden, dass also heutzutage wirklich es Wahnsinn ist, was einfach auch die Chemotherapeutika oder überhaupt die Onkologie heute schaffen kann. Deswegen ist es mir so wichtig, hier eine Vernetzung zu schaffen, dass nicht das eine oder das andere geht, sondern dass beides miteinander möglich sein kann und dass ich eben hier nicht nur die Schulmedizin hinstellen möchte und dann dir vermitteln, nur das geht bei so schweren Erkrankungen, die ja wirklich lebensbedrohlich sind, sondern dass es Möglichkeiten gibt, das miteinander zu verknüpfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn leider gibt es natürlich immer noch auch Kollegen, sowohl auf schulmedizinischer Seite als auch auf naturheilkundlicher Seite, die das andere dann komplett negieren und auch verteufeln. Und ich finde, das sollte nicht sein, sondern hier sollte ein interaktives Miteinander möglich sein, sodass das Beste einfach für die betroffene Person, für die erkrankte Frau einfach möglich wird. Also wirst du mich auf jeden Fall auch ein Stück weit natürlich davon sprechen hören. Ich möchte dir das als Unterstützung mitgeben und hoffe ganz, ganz dringend, dass du wirklich alles, wenn du von dieser schweren Erkrankung betroffen sein solltest, in Erwägung ziehst. Also, dass es nicht von vornherein heißt, Chemotherapie ist so schlimm, so schlecht. Ich vertraue nur auf Naturheilkunde oder andersrum. Ich glaube, dass es hier einen guten Weg gibt, der beides miteinander verbinden kann. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich dir das heute einfach mal mitgebe, weil ich der Meinung bin, dass das auch unsere Zukunft sein kann, dass nicht das eine oder das andere hier nur besteht und dann muss immer das eine oder das andere weichen. Genug aber davon. Jetzt habe ich dir so ein bisschen den Fahrplan für die nächsten 3 bzw. 4 Wochen erzählt. Und natürlich möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen, erstmal so zu den Grundlagen. Und habe mir dazu so ein bisschen was rausgeschrieben, mir so ein paar Notizen gemacht, die ich heute mit dir teilen möchte. Also es gibt zum Beispiel erstmal so ein paar Fakten, die wir miteinander einfach angucken wollen. Denn ich habe immer im Kopf, das war ja groß in der Presse vor jetzt schon einiger Zeit, dass eine sehr berühmte Schauspielerin, Angelina Jolie aus Hollywood, damals, ich glaube, aufgrund der Krebserkrankung ihrer Mutter, ich glaube, die hatte auch Eierstockkrebs und ist wirklich sehr, sehr früh verstorben, Anfang 40 oder so, dass sie eben bei einer Untersuchung offensichtlich auch festgestellt hat, genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich denke, ich bin ziemlich richtig, dass eben auch sie dieses Gen trägt, das potenziell sie auch Eierstockkrebs oder eben auch Brustkrebs bekommen könnte und sie daraufhin dann auch wirklich radikal vorging und sich, ich glaube, beide Brüste hat abnehmen lassen. Die wurden dann auch natürlich rekonstruiert. Klingt ein bisschen brachial, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, sie hat sich auch die Gebärmutter rausnehmen lassen, aber da bin ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht sicher. Aber um dir so ein bisschen den Hintergrund zu geben, das, was dahinter steckte, auch da bin ich mir nicht sicher wegen der Diagnose, aber es gibt tatsächlich eine kleine Anzahl von Menschen, das sind nur 5% der Frauen, die einen sogenannten hereditären Krebs bekommen. Der ist also genetisch veranlagt. Da ist tatsächlich in den Genen eine falsche Kodierung, wenn du so möchtest. Und dann, das wird tatsächlich auch eben von Generation zu Generation weitergegeben. Und da tritt dann bei diesen Personen, die diesen Gendefekt in Anführungszeichen haben, einfach sehr viel häufiger auch Krebserkrankungen. Ganz besonders in dem Fall hier eben als Brustkrebs oder als Eierstockkrebs auf. Es gibt aber tatsächlich dann den viel, viel größeren Anteil der Krebserkrankungen, die werden sogenannt sporadisch genannt. Das hat nichts mit, das tritt nur mal eben so alle Jubeljahre auf oder weiß ich nicht. Das hat nichts damit zu tun, sondern das sind tatsächlich spontane Entwicklungen, spontanes Entstehen von Krebszellen. Da ist nichts genetisch praktisch vorgegeben. Und das macht tatsächlich 95% der Krebserkrankungen, der Brustkrebserkrankungen aus. Ich fand das tatsächlich mal wichtig, sich klar zu machen. Also nicht alles ist tatsächlich hier genetisch vererbt, sondern häufig sind es eben spontane Veränderungen in Zellen, die dann eben entarten zu Tumorzellen werden, explosionsartig wachsen und dann eben zu diesen Erkrankungen führen. Und da gehören Faktoren mit dazu, die das begünstigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die nächsten Faktoren, die ich so aufzähle, ziemlich gut kennst und das schon ein ziemlich alter Hut ist, nämlich Rauchen. Ist jetzt tatsächlich nichts Neues, aber diese Noxe rauchen zählt zu den größten Faktoren, die Brustkrebs mit verursachen können. Es ist natürlich nicht die einzige Noxe, wie man das so schön nennt, aber sie gehört da einfach ganz oben mit dazu, weil einfach diese Gifte und all das, was in unserem Körper durch das Rauchen passiert, oxidativer Stress etc. Und einfach auch diese ganzen Stoffe, die in dem Tabakrauch, in dem Rauch, den wir aufnehmen, enthalten sind, auch eben krebserregend sind. Das steht ja auch nicht ohne Grund auf den Schachteln. Regelmäßiger Alkoholkonsum gehört auch mit dazu. Und da werde ich gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil wir natürlich auch noch mal Faktoren kommen wie Hormonersatztherapie. Und da gibt es eine ganz eindrückliche Darstellung, ein Diagramm, wie das dann tatsächlich von den Faktoren vom Risikofaktor zu betrachten ist. Aber regelmäßiger Alkoholkonsum gehört auf jeden Fall dazu. Die Vererbung habe ich schon genannt. Das ist natürlich also dann vor allem für diesen hereditären Krebs oder für diese Art des Krebses ganz besonders wichtig. Das können wir also so ein bisschen vernachlässigen. Aber dass wir das einfach auch genannt haben, kam das eben nochmal. Wir haben auch das große Thema Übergewicht. Und da werden wir gerade dann in Folge 2, also in der Folge 151 von dieser kleinen Reihe drüber sprechen, warum Übergewicht so eine große Problematik, so ein großer Faktor letztendlich auch mit sein kann. Diabetes Typ 2 gehört übrigens auch mit dazu. Da gibt es Studien, dass tatsächlich Frauen mit Diabetes Typ 2 auch häufiger Brustkrebs bekommen. Das kann aber natürlich auch häufig mit dem Übergewicht zusammenhängen. Also da gibt es natürlich auch dann einfach auch Vernetzungen. Und ganz klar, häufig auch haben viele Menschen mit Übergewicht eher wenig mit Sport am Hut, eine geringe körperliche Aktivität ist auch nachgewiesenermaßen einer der Faktoren, die Mama-CA, also den Brustkrebs, begünstigen können. Das alles ist natürlich jetzt immer noch ein Punkt, das kann alles zutreffen und du bist trotzdem vielleicht eine der Glücklichen, die das dann nicht bekommt. Wunderbar. Und du kannst trotzdem alles nicht tun. Du kannst also nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, total sportlich sein und eben auch an keinen weiteren Erkrankungen leiden und trotzdem Brustkrebs bekommen. Was heißt, es gibt immer noch andere Faktoren, die wir vielleicht dann nicht ausmachen können, die dann sehr individuell sind, die auch zu dieser Erkrankung führen können. Aber diese eben gerade genannten Faktoren stehen sehr eng in Verbindung mit dann einem Entstehen von Brustkrebs. Was also nicht aber dann zu 100% heißt, hey, wenn ich übergewichtig bin, kriege ich auf jeden Fall Brustkrebs. Und wenn ich hier, weiß ich nicht, 2 Schachteln Zigaretten am Tag rauche, kriege ich das auch. Also das müssen wir natürlich immer noch mal ein bisschen differenzierter betrachten, aber das sind einfach Faktoren, die da eine Rolle spielen in der Regel, wenn man das betrachtet. Was noch eine Rolle spielt, das hat jetzt weniger was mit Umweltfaktoren im weitesten Sinne zu tun, vielleicht schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so deutlich. Das sind zum Beispiel Punkte wie eine frühe Menarche. Das heißt also, je früher ich meine erste Periodenblutung bekommen habe, desto enger ist oder desto größer ist dann auch wieder das Risiko, zum Beispiel Brustkrebs zu bekommen. Die genauen Zahlen weiß ich nicht und das sind natürlich auch immer nur geringe Prozentzahlen. Also da heißt es nicht, wenn ich jetzt also hier ein Jahr früher meine Menarche als der Durchschnitt bekommen habe, dann kriege ich zu 70% irgendwie Brustkrebs, sondern es sind also vielleicht im Nullkomma-Bereich irgendwelche Faktoren, die eine Rolle spielen, aber ist einfach dann, je mehr Faktoren zusammenkommen, einfach das Risiko höher. Ja, und Risiko bedeutet nicht, dass ich das dann immer zu 100% bekomme, sondern das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich spielen auch Faktoren wie eine späte erste Schwangerschaft, alles eben älter als 35, 40, begünstigt das dann gegebenenfalls auch oder auch keine Schwangerschaft. Auch das wurde in Studien eben gezeigt, dass Frauen, die keine Schwangerschaft hatten, auch eher dazu neigen, Brustkrebs zu bekommen. Und nochmal, das sind alles nur Faktoren, die mal zusammengetragen wurden. Das bedeutet nicht, dass bloß weil du keine Schwangerschaft hattest, zwingend dann eben Brustkrebs bekommt. Hormonelles Ungleichgewicht spielt auch mit einer Rolle. Da sind wir dann natürlich auch schon wieder hier ganz gut mittendrin und raus aus dem Hormonchaos. Das wollen wir ja genau verhindern. Und dann haben wir natürlich zum Beispiel auch so Faktoren wie eine erhöhte Brustdichte. Die haben wir natürlich überhaupt gar nicht im Griff, also weil das ist tatsächlich genetisch vorgegeben. Wie ist die Dichte des Brustgewebes? Es gibt Frauen, die haben also eben kein so dichtes Brustgewebe, viel Fettgewebe da drin, das ist dann nicht so dicht. Frauen, die sehr viel Drüsengewebe haben, die haben auch ein höheres Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs. Und dann haben wir ja noch die, hatte ich schon gerade ein bisschen erwähnt, die Hormontherapie, die da ja schon sehr in der Kritik stand und ich ja auch schon hier im Podcast immer wieder erwähnt habe. Da geht es um die Hormonersatztherapie, HRT, Hormon Replacement Therapy. Tatsächlich ist es so, dass das ja immer ein großes Hin und Her gab in den letzten, ja jetzt 20 Jahren. Mal war sie komplett schlecht, dann war sie wieder gut, dann war es differenziert. Im Moment ist es so, dass es festgestellt wurde, dass also eine alleinige Gabe von Estradiol tatsächlich so bedeutet, dass es eigentlich eher protektiv wirkt, dass aber die Gabe von Estradiol mit synthetischen Gestagenen, also keinem Progesteron als bioidentisches Hormon, sondern ein Gestagen, was synthetisch hergestellt ist, tatsächlich dann auch das Brustkrebsrisiko erhöhen kann. Aber, und das ist jetzt das Spannende, wo ich nochmal die Verlinkung zum Beispiel geben möchte zum regelmäßigen Alkoholkonsum. Es ist zum Beispiel so, dass eine Frau, die ein Glas Wein, ein Glas Rotwein pro Tag trinkt, ja eher einen protektiven Effekt hat auf Brustkrebs, vielleicht nicht auf andere Krebsarten, aber in dem Fall eben auf Brustkrebs. Dass aber zum Beispiel sich das schon wieder komplett ändert, wenn das dann zwei Gläser Rotwein pro Tag sind. Und das im Vergleich zum Beispiel ist dann deutlich höher, dieses Risiko mit zwei Gläsern Rotwein pro Tag eben Brustkrebs zu bekommen, als eben tatsächlich über die Hormonersatztherapie HRT mit Estradiol und synthetischem Gestagen tatsächlich Brustkrebs zu bekommen. Also diese Risikofaktoren bzw. die Zahlen, die da ausgeworfen werden, sind wirklich oft im Nullkomma-Bereich. Zum Beispiel ist das Risiko, es ist ein zweifaches Risiko mit Übergewicht Brustkrebs zu entwickeln und es ist ein sechsfaches Risiko mit wirklich erhöhter Brustdichte Brustkrebs zu entwickeln. Und das Risiko, wenn ich eben tatsächlich Hormonersatztherapie mäßig unterwegs bin, liegt dann eben deutlich drunter unter 0 oder 0, also bis 1 ungefähr so. Also es ist eben alles immer in Relation zu betrachten. Also das Schlimme ist häufig, dass wir natürlich in den Medien, in der Presse halt oft nur bestimmte Fakten erzählt bekommen, ohne dass es in eine Relation gesetzt wird und dann natürlich in Angst und Schrecken versetzt werden, wenn es dann heißt, ja, Hormonersatztherapie macht Brustkrebs. Und dann sind natürlich alle hier ganz fürchterlich erschreckt und auch unsicher, was sollen sie jetzt machen. Also letztendlich muss man, finde ich, auch immer hier natürlich immer abwägen, ist das wirklich das Ziel, möchte ich das? Und dann auch immer mit dem Arzt möglichst sprechen. Und wenn es eben geht, möglichst viele Quellen mir natürlich auch holen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch hier den Podcast, um dir das einfach auch zu vermitteln, um dir noch eine Quelle mehr anzubieten, dass du dir einfach ein Bild machen kannst. Und wichtig finde ich, ist auch immer eine gute Kommunikation mit dem Therapeuten. Also ob das jetzt der Hausarzt ist oder dann eben auch der Frauenarzt, damit man da eben so für sich auch mit einer guten Entscheidung rausgeht. Und ich finde, ja, Wissen ist Macht und nicht ohne Grund ist das große Motto des Podcasts, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Und um sie selbst in die Hand nehmen zu können, müssen wir auch, finde ich, jede Frau für sich Verantwortung übernehmen, möglichst dann auch den eigenen Körper kennenlernen und bereit sein, auch da Wissen sich anzueignen, um dann eben auch so Entscheidungen treffen zu können, wie macht Hormonersatztherapie für mich Sinn? Oder habe ich vielleicht jetzt die Aufgabe, mich gut um mich zu kümmern, meine Ernährung vielleicht zu ändern, vielleicht das Rauchen zu beenden, aus den verschiedensten Gründen. Das muss ja nicht nur das vielleicht erhöhte Brustkrebsrisiko sein, sondern da gehören natürlich ja auch andere Faktoren zum Beispiel mit dazu. Wollen wir mal uns die Beschwerden angucken? Denn das Schlimme ist ja meistens, dass solche Beschwerden, Symptome sich ja nicht sofort zeigen. Ist nicht so wie ein Schnupfen, wo wir schon merken, oh, die Nase juckt, der Hals kratzt und dann können wir schon ziemlich genau vorhersagen, jupp, das wird ein Schnupfen, das wird eine Erkältung. Das kommt ja tatsächlich sehr schleichend, das kriegen wir nicht mit. Und häufig sind es dann echt deutliche Veränderungen, die wir wahrnehmen, Knoten, die wir tasten können, Schmerzen in der Brust, die wir so nicht kennen. Deutliche Größenveränderungen auch zwischen beiden Brüsten können ein Hinweis sein. Eine Entzündung, die wir uns nicht erklären können. Eine Brust, beide Brüste, aber in der Regel eine, sind auch häufig oder einfach mit einem Hinweis. Sekretion, also Austritt von Flüssigkeit aus der Brust, aus der Brustwarze, aus der Mamille können auch mit ein Hinweis sein. Und es gibt auch manchmal Hautveränderungen, sogenannte Orangenhaut. Das ist ein ganz deutlich geprägter Begriff, Peau d'Orange, also Orangenhaut auf Deutsch. Dann also verändert sich sehr, sehr deutlich das Gewebe, die Haut der Brust. Muss man gegebenenfalls einfach mal, um überhaupt ein Bild davon zu haben, mal googeln oder so. Die häufigsten Bereiche, wo wirklich dann Knoten oder einfach auch Veränderungen, Krebs auftritt, das ist tatsächlich oben außen, rechts oder links. Also oben außen, das ist der häufigste Bereich, wo Frauen einfach auch dann Brustkrebs entwickeln. Am wenigsten häufig, unter 5%, ist tatsächlich unten innen im Bereich. Da kommt fast nie, beziehungsweise halt nur in 5% der Fälle Brustkrebs vor. Und in den anderen Bereichen, unten außen, unten innen oder auch zentral, das liegt alles so bei 15%. Also am häufigsten wirklich die Hälfte aller Brustkrebse, wenn man das so sagen kann, liegen oben außen. Aber das Wichtige ist, nicht immer gleich dann Panik zu schieben. Oh mein Gott, das ist jetzt auf jeden Fall so 100% Brustkrebs. Es gibt natürlich auch andere Gründe, andere Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen hergehen. Und deswegen ist es immer so wichtig, einfach zum Beispiel auch in der Schulmedizin, das dann auch abzuarbeiten. Und kein Schulmediziner kommt in der Regel sofort mit der Diagnose Brustkrebs um die Ecke und macht hier gleich alle Leute richtig wuschig und natürlich völlig panisch. Denn es gibt tatsächlich einfach auch Erklärungen, die gutartig sein können. Das Fibroadenom, das ist eine gutartige Vermehrung des Gewebes, des Bindegewebes in den Drüsenläppchen. Also da verändert sich einfach dann nochmal das Gewebe, tritt häufig im zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf, aber manchmal auch ein bisschen später. Und das ist gutartig. Also da habe ich auch vielleicht eine knotige Veränderung, aber das entartet ganz selten. Dafür brauche ich aber natürlich dann die Schulmedizin, um einfach genauer sagen zu können, was ist das jetzt? Das kann man dann eben histologisch mit einer Biopsie untersuchen etc. Zysten gibt es natürlich auch, das kann man von außen halt dann oft auch nicht sehen, deswegen muss man dann auch mal eine Diagnostik machen mit einer Mammographie oder eben auch mal einem Ultraschall, aber letztendlich ist eine Mammographie immer besser, weil ich einfach das sehr viel differenzierter auch auswerten kann. Und seit dem Einführen der Mammographie auch als Prävention, als Vorsorgeuntersuchung werden Krebsarten und Krebsentstehung deutlich früher entdeckt und können damit natürlich auch sehr viel früher therapiert werden. Eine Mastitis, also eine Entzündung der Brust, tritt nicht nur nach der Geburt auf, beim Stillen, kann auch manchmal auftreten, so mit Beginn der Wechseljahre, also Prämenopause, kurz vor dem Ende auch der Menstruationsblutung kann das mal auftreten. Sekretion kann auch auftreten aus der Brust. Meistens ist dann, wenn es tatsächlich eben nichts Bösartiges ist, auch einfach nur eine Erhöhung des Prolaktinspiegels. Das kann auch manchmal bei extrem hohen Stresswerten, Cortisol, Katecholamine, die erhöht sind, mit auch eine Rolle spielen. Medikamente können übrigens auch dazu führen, dass der Prolaktinspiegel steigt und dann eben zu einer Sekretion, also eine Flüssigkeitsabsonderung aus der Brustwarze sein. Mastopathie ist ja tatsächlich einfach, wenn etwas schmerzt, die ganze Brust vielleicht schmerzt, auch die ganze Zeit. Das hat damit zu tun, dass sich auch das Brustdrüsengewebe hier verändert, meist durch hormonelles Ungleichgewicht. Das ist uns ja hier im Podcast auch schon mehrmals begegnet. Und die Mastodynie ist in der Regel auch mit der zweiten Zyklushälfte verbunden, wenn eben durch Progesteronmangel die Brust schmerzt, vielleicht auch nur eine, ich dann wirklich sehr, sehr empfindlich bin. Das hat eben meist mit dem Progesteronmangel zu tun. Was kann ich machen, um das alles möglichst in den Griff zu kriegen? Also ich kann natürlich an den Faktoren, die Brustkrebs vielleicht begünstigen, ganz viel tun, indem ich natürlich mein Gewicht reguliere, nicht rauche, keinen Alkohol oder wirklich nur gelegentlich Alkohol trinke, ist alles immer eine Frage der Dosis, ne? Natürlich kann ich gegen meine Genetik nichts tun. Da gibt's also noch wenig zu tun. Und eine gesundheitsbewusste Lebensweise kann natürlich vielleicht nicht alles wirklich zu 100% sicher sein lassen, dass da überhaupt nie irgendwann mal was entsteht. Aber ich kann natürlich mein Bestes dafür tun. Also macht das, finde ich, auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen, was ist denn für mich gesunde Lebensweise? Was kann ich denn vielleicht auch in kleinen Schritten tun, um möglichst gesund erhaltend und wirklich gesund lebend mein Leben auch so zu gestalten. Wichtig auch, Selbstuntersuchung der Brust. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Frauen so gar nicht erzählt bekommen beim Frauenarzt, dass das erstens wichtig ist und zweitens geht. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass auch mit einer wirklich guten Untersuchung regelmäßig auch frühzeitig einfach Veränderungen festgestellt werden. Die sind nicht so sicher vielleicht wie eine Mammographie, aber hey, wenn du als Frau den Körper, deine Brust immer besser kennenlernst und regelmäßig Kontakt hast mit einfach dem ganzen Gewebe, kannst du natürlich auch sehr wohl kleine Veränderungen wahrnehmen, weil du einfach dann nicht per Zufall da irgendwie vorbeirutscht und dann denkst du, ist das jetzt schon da oder nicht, keine Ahnung, sondern du hast vielleicht einfach schon über die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre festgestellt, okay, so fühlt sich meine Brust an und hier an einer Stelle fühlt sie sich jetzt anders an. Und das ist dann einfach vielleicht auch frühzeitig genug, um dann eben in der schulmedizinischen Diagnostik auch Hilfe zu bekommen. Also eine Selbstuntersuchung der Brust ist auf jeden Fall sinnvoll. Da gibt's übrigens auch was ganz Tolles. Viele Frauenärzte haben heutzutage schon auch Arzthelferinnen, medizinisches Personal an der Hand, die selbst eben auch so einen, ich sag mal, Kurs im weitesten Sinne, eine Ausbildung besucht haben, nennt sich Mama Care, Mama mit 2 M, also für die Brust und Care für Hilfe, für Unterstützung. Und dabei haben praktisch diese, hat das medizinische Personal, diese Frauen haben gelehrt bekommen, wie man seine Brust richtig abtastet, damit man das auch an allen Ecken und allen Enden an jeder Stelle machen kann, also bis rein in die Achsel. Und das kann man dann eben zum Beispiel auch vom Arzt verschrieben bekommen, vom Frauenarzt, dass man da 2 oder 3 Stunden praktisch da eingeführt wird in diese bestimmte Art der Untersuchung. Und es finde ich eine tolle Möglichkeit, auch gerade für junge Frauen, oder Müttern mit ihren Töchtern, die also gerade so hinter der ersten Menarche stehen und einfach auch so Kontakt jetzt zum Körper, zur Brust dann auch entwickeln sollen oder vielleicht auch wollen, da frühzeitig einfach so eine Routine da einzubauen. Am besten macht man tatsächlich auch diese Selbstuntersuchung immer zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, idealerweise so zum Ende der Periode, soweit ich mich erinnere, wenn die Hormone noch relativ niedrig sind oder so, gerade zu Beginn der Periode, wenn also auch der Hormonstatus ein bisschen niedriger ist, damit also nicht irgendwelche Hormone da schon wieder vielleicht einwirken und dann auch wieder natürlich das Brustgewebe vielleicht beeinflussen können. Und last but not least natürlich die Mammographie für Frauen ab 40 eben auch eine Vorsorgemaßnahme. Vielleicht war es auch 45, das habe ich jetzt gerade irgendwie verdrängt, aber eben dann ab diesem Alter wird es empfohlen. Ob man das dann schon natürlich machen möchte, ist natürlich die eigene Entscheidung. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist tatsächlich mit diesen Vorsorgeuntersuchungen es deutlich häufiger geworden, dass wirklich auch in einem frühen Stadium Brustkrebs erkannt worden ist. Das waren jetzt so ein paar Fakten, ist relativ trocken gewesen. Wir steigen da noch ein bisschen weiter ein in der nächsten Folge. Versprochen, also da sprechen wir dann über sogenannte Östrogenmetaboliten und die Wirkung auf deinen Körper, warum das so wichtig ist. Also da kommt natürlich auch das große Thema Östrogendominanz wieder vor. Ich hoffe, dass du heute aber schon mal so ein bisschen was nach Hause genommen hast. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, beschäftige dich mit deinem Körper. Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Geh auf die Suche. Lass dich auch natürlich vielleicht beraten. Vielleicht möchtest du ja auch, einfach um so ein bisschen das auch in die richtigen Bahnen zu lenken, also auch mal so ein bisschen ordnen zu können, dir meinen neuen Hormonguide angucken. Das ist im Prinzip auch ein kostenloser Workshop, den ich dir erstellt habe, als Vorstufe praktisch zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Das ist ein Video, das du dir herunterladen kannst, in dem ich dir fast eine ganze Stunde so die wirklich wichtigen Basics, das, was vielleicht jetzt mit den ersten Fakten, du hast den Hormon-Selbsttest runtergeladen und bist ja aber jetzt nicht sicher, was ist jetzt so der nächste wichtige Schritt, was sollte ich machen, das deckt alles der Hormonguide ab. Und du kannst ganz einfach den Hormonguide runterladen. Geh einfach auf www.alexbroll.com/hormonguide, G-U-I-D-E für Guide, und dann trag dich einfach ein in das E-Mail-Feld mit deiner E-Mail-Adresse, deinem Namen. Und dann bekommst du den Hormonguide, also das Video, direkt zugeschickt und kannst es dir direkt anschauen. Und vielleicht an dem Nachgang, wenn du Lust hast, noch die Hormonsprechstunde buchen. Die Termine sind tatsächlich schnell ausgebucht. Das heißt, es kann auch sein, dass du, wenn du dorthin guckst, erstmal für die nächsten Millionen Jahre erstmal keinen Termin bekommst, weil einfach der Kalender nur auf 90 Tage freigeschaltet ist. Und wenn dann einfach alle Termine ausgebucht sind, dann sieht es so aus, als wäre ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgebucht. Das hat einfach nur den Sinn, weil ich glaube, dass alles, was über 90 Tage in der Zukunft liegt, also ja fast 3 Monate in der Zukunft, einfach schwierig ist, sich da noch dran zu erinnern, dass ich da den Termin habe. Dann ändert sich ganz viel im Hormonchaos vielleicht. Also deswegen 90 Tage in der Zukunft. Jeden Sonntag kommt also praktisch eine neue Woche dazu, weil ja dann praktisch wieder 7 Tage dazukommen, neue Woche beginnt. Guck also doch gerne auch mal, wenn du das möchtest, für die kostenlose Hormonsprechstunde, so am Sonntag oder Montag auf den Terminkalender, dann kannst du dir vielleicht da einen der spärlichen Termine so einfach auswählen und dann mit mir auch kostenlos sprechen. Aber ich kann mir ziemlich sicher auch vorstellen, dass der Hormonguide schon einige wirklich wichtige Antworten für dich einfach bereithält. Also kannst du dir den sehr, sehr gerne angucken. Also ein Video, nichts anderes als eben wirklich ein Workshop, wo ich dich so durch die wichtigsten nächsten Schritte führe. Das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe durch so viele Gespräche mit den Frauen in der Hormonsprechstunde. Und ich glaube, das ist ein wirklich guter Schritt noch vor der kostenlosen Hormonsprechstunde. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn du besondere Wünsche hast, jetzt aktuell zum Thema Brustkrebs, schreib mir gerne. Also auch das. Heute kommen viele Infos, ne? Ich weiß. Also nicht nur der Hormonguide ist ein Thema, sondern jetzt eben auch, wenn du Wünsche hast, Themenwünsche, vielleicht jetzt ganz konkret zu Brustkrebs oder auch zu anderen Themen, schreib mir gerne auf post@alexbroll.com. Und natürlich auch zum Schluss, ich freue mich, wenn du mein Buch, Der müde Vogel kann mich mal, gerne dir bestellst, liest, und wenn du mir deinen Kaufbeleg schickst, also deinen Rechnungsbeleg, wie auch immer, kriegst du ja sogar den 3-teiligen Workshop Wechselhaft statt Heiter, wo wir eben konkret über Maßnahmen raus aus dem Hormonchaos, ganz besonders in der Perimenopause oder Menopause sprechen, den kriegst du eben noch kostenfrei dazu mit einem Wert von 99 Euro. Also ich finde, das ist ein ziemlich gutes Angebot, wenn du darauf Lust hast. Also da kannst du mir auch gerne einfach unter post@alexbroll.com eine Mail schreiben. Schreib mir also, wenn du Themenwunsch hast oder wenn du eben einen Buchbeleg hast, den ich sehen darf, um dir deinen Workshop freizuschalten, hol dir den Hormonguide. Und jetzt ist aber auch gut. Ich hoffe, dein Kopf platzt nicht gleich. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.